Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. So sagt man. Und ich finde, heute passt dieser Satz in doppelter Hinsicht. Ich fange mal mit Ihrer besonderen gemeindlichen Situation an, der irdischen Seite vielleicht dieses Sprichworts. Ich predige heute hier als Skriber des Kirchenkreises, also in offizieller Mission, weil im Anschluss an den Gottesdienst Sie einen neuen Pfarrer für Ihre Gemeinde wählen werden, hoffentlich. Nach einer langen, langen Ära Eckhard Kramer darf heute, wenn denn der formale Weg dann auch hinterher sein Okay unter Berücksichtigung aller einzuhaltenden Fristen gegeben wird, wird eine neue Ära beginnen. Und das wirft heute hier schon ein besonderes Licht auf Sie als Gemeinde. Manche von Ihnen sind neugierig. Wie wird es sein? Werden wir das so gut auch annehmen können, einen neuen Stil? Und ich weiß das, als ich damals in Rühlinghausen angefangen habe, vor, auch schon einigen Jährchen, da war das gar nicht so leicht für die Gemeinde, einen neuen Stil, einen neuen Menschen auch zuzulassen. Und da bin ich sehr gespannt, welches Licht und welcher Schatten da auch hier in dieser Gemeinde denn sein wird. Zukunft ist nicht planbar. Wahlen und all das, was da dranhängt, ob jetzt im Politischen oder hier im Kirchenpolitischen, ist ja auch nicht planbar. Und Sie wissen selbst von sich selber am ehesten, wie Sie da so gestrickt sind. Ob Sie sich auf Neues freuen und sagen, das wird schon, oder ob Sie eher ein Mensch sind, der dann oder die sagt, das Alte, hätten wir es doch noch ein bisschen behalten dürfen. Beides kommt in Kirchengemeinden vor und beides wird heute hier auch in dem einen oder anderen Kopf und Herz mitschwingen. Zukunft ist offen, Zukunft ist immer auch Wagnis. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Und hoffentlich nicht nur Schatten, denn Schatten kann ja nur sein, wo auch Licht ist. Und mit Licht stehen wir mittendrin, auch im Kirchenjahr, unübersehbar heute hier, die vielleicht eher ein bisschen kleinen Flammen hier im Adventskranz. Der Tannenbaum ist noch nicht erleuchtet. Aber Weihnachten steht vor der Tür, das Fest des Lichtes, das Licht ins Dunkel hineinbringt. Vierter Advent. Advent, viele werden noch Latein in der Schule gehabt haben. Adventus, Ankunft. Ankommen, zu etwas hinkommen oder bei jemandem ankommen, vielleicht, so habe ich es genug gelernt, und nicht vergessen. Neulich war ich bei einer Fachtagung und ich bin ganz froh, dass wir ja nie aufhören, das Leben lebenslang, das Lernen ist. Und da habe ich das Wort Advent noch einmal ganz neu kennengelernt, einer Herleitung, die sprachwissenschaftlich wahrscheinlich nicht standhalten wird, aber die ich ganz segensreich und belebend für meine Gedanken in diesem Advent erlebt hat. Und daran freue ich mich seitdem und würde diese Freude gerne mit euch und Ihnen hier in diesem Gottesdienst teilen. Vielleicht ist es ja auch Ihnen allen schon längst aufgefallen, was für mich neu war. Advent steckt auch in dem englischen Adventure. Abenteuer. Aufbruch. Es hat mich neugierig gemacht, darüber nachzudenken, wie hängt das zueinander und wie kann das auch in einer Predigt heute hier in dieser besonderen Wahlsituation, aber auch einfach nur am vierten Advent und kurz vor Weihnachten, wie kann uns das heute Botschaft und Evangelium sein? Bei Advent, von Adventure, bei Abenteuer und Aufbruch stehe ich zumindest mit meinen Gedanken mitten in der biblischen Weihnachtsgeschichte, in der Advents- und Weihnachtsgeschichte. Und der Predigttext für den heutigen Sonntag ist die Geschichte zweier Frauen. Eigentlich einer Frau, aber die zweite Frau hängt da auch immer ein bisschen mit drin, Maria und Elisabeth. Ein großes, oder besser gesagt zwei große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. nämlich die Geburt zweier Kinder, steht noch nicht direkt bevor, aber bald bevor. Wir hatten diesen Text neulich auch im Mitarbeiterinnenkreis, muss ich sagen, und wir kamen ins Gespräch über das Thema Vorfreude, wenn sich Kinder ankündigen, über Liebe, die Gestalt annimmt, über Hoffnung, die sich mit Kindern verbindet. Schön, dass heute hier sich auch welche ab und zu dazwischen melden, von den ganz Kleinen. Und Eltern werden, Mutter werden, ist etwas ganz Besonderes, ein Wagnis. Wenn ich von mir da so reden darf, dann kann ich aber auch sagen, es ist nicht nur Freude, die bei meinen Gefühlen damals so mitschwang. Werde ich das können? Meinen Beruf pausieren, für ein kleines Wesen sorgen, das völlig hilflos und irgendwie ja doch auch auf mich angewiesen ist. Fragen, die mein Mann und mich umgetrieben haben, eher beim zweiten als beim ersten Kind, wo man ja so ein bisschen blauäugiger reingeht, schaffen wir das nochmal mit den vielen kurzen Nächten? Und wird die Geduld reichen? Oder wen werden wir nachts dann anrufen können? Oder wie oft müssen wir wieder einen Block fahren, damit so ein Kind endlich in den Schlaf kommt beim Autobrummen? Moderne Fragen, eher die der Mittelschicht, passt das Auto, wenn das Kind kommt und passt der Kinderwagen rein? Wie machen wir das mit der Elternzeit, wo wird das Kind schlafen? Ist die Wohnung groß genug? Die Mütter der Bibel hatten andere Fragen, Fragen ihrer Zeit, besondere Fragen und Sorgen. Und die kinderlosen Frauen, wie in der Erzählung von Abraham und Sarah, was nach der Perikopenrevision, die ja jetzt angefangen hat im Advent, alttestamentlich zugeordnet ist zu diesem heutigen Tag. Ich habe das Lachen von Sarah im Ohr, das in der biblischen Lesung zwiespältig dargestellt ist. Lacht sie über das, was Gott sagt? Ist es ein freudiges Lachen? Ist es ein hämisches Lachen? Und die Perikope endet ein bisschen eigenartig, dass jemand sagt, du hast aber doch gelacht. Und Sarah sagt, nein, habe ich nicht. Wer will sich schon gerne nachsagen lassen, über Gott und Gottes Pläne gelacht zu haben, wenn man hinterher dann doch eines Besseren bewiesen wird? Sarah ist skeptisch, wer diese eigenartigen Gäste da sind. Die Bibel ist ein bisschen mysteriös. Vielleicht haben Sie Zeit, nachher mal nachzuschlagen, Genesis 18, wer die drei Gäste denn da sind, die Abraham und Sarah besuchen. Und vielleicht machen Sie sich Ihre ganz eigenen Gedanken noch einmal darüber, wie das Lachen Sarahs wohl zu verstehen ist. Sarah wird hinterher einen Sohn bekommen und sie werden ihn Isaak nennen. Und dieser hebräische Name, der hat auch was mit Lachen zu tun. Vielleicht ist es dann doch auch das Lachen, dass Gott es besser wusste als sie selbst. Sarah und Abraham machen die Erfahrung, Gottes Wege sind eigenartig. Manchmal so, dass man eigentlich nur darüber lachen kann und doch wahr. Gottes Wege bringen Zukunft und Hoffnung. Denn im alten Israel noch viel mehr als heute ist es so, ohne Kinder keine Zukunft. Ohne Kinder kein Fortbestand von Familie. Heute hier auch ohne Kinder kein Fortbestand von Gemeinde und Glauben. Gott gibt Sarah einen Grund zum freudigen Lachen, auf jeden Fall am Ende. So die Geschichte aus dem Alten Testament. Die Mutter, von der im Neuen Testament die Rede ist, die könnte aus ganz anderen Gründen vielleicht lachen über das, was Gott ihr verheißen hat. Die Mutter Maria, die ist nicht zu alt, sondern zu jung. Die ist nicht schon seit Jahrzehnten verheiratet, sondern gar nicht verheiratet. Die ist nach menschlichen Maßstäben gewiss nichts Besonderes. Und der Engel, der ihr die Geburt eines Kindes verheißt, soll Maria auch skeptisch gucken? Hat sie vielleicht auch im Stillen gelacht? Die Bibel spricht von Maria und ihrem Lied so. Ich lese Lukas 1, die Verse 46 bis 56. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die überheblich sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Amen. Wenn ich diesen Lobgesang der Maria lese, dieses Magnificat, dann klingt das gleich in meinem Ohr. Und Sie haben vielleicht auch Vertonungen davon mitgebracht hier in dieser Adventszeit, sind vielleicht bei einem Konzert gewesen. Es ist ein Lied, ein Gebet, ein Lob. Die Bochumer Professorin für praktische Theologie, Isolde Kahle, sagt, dass Weihnachten eine Frauengeschichte ist. Und in diesem Text, da berührt mich das sehr, weil ich müsste jetzt Sie als Männer, die Sie da sitzen, noch mal so fragen. Ich glaube, es ist wirklich noch mal was anderes, Weihnachten auch als Frau zu hören, als eine, die selber Kinder hat oder die für Kinder vielleicht gerne da gewesen wäre und keine hatten. Aber mich rührt dieser Lobgesang sehr. Glaube und Weihnachten sind keine Genderfrage. Da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ich glaube, dass auch Sie Männer sehr schön werden Weihnachten feiern können. Aber an dieser Stelle macht es für mich einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ich als Mann oder als Frau geboren bin. Ich merke das immer wieder in Seelsorgegesprächen, wenn mir Biografien erzählt werden, gerade von der älteren Generation im Trauergespräch, dass es bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten immer noch üblich war, die Jungs länger und besser zur Schule zu schicken als die Mädchen, weil die ja doch heiraten würden und Kinder bekämen. Erst 100 Jahre Frauenwahlrecht, hat mich eine Ausstellung erinnert. Und wenn ich in die Geschichtsbücher auch noch meiner Kinder heute gucke, dann ist Geschichte, Weltgeschichte, oft Männergeschichte. Und Frauengestalten müssen da am Rand mit der Lupe gesucht werden. Wir brauchen gar nicht auf andere Kontinente und andere Kulturen oder Religionen zu gucken, denke ich immer bei dem Thema. Die Möglichkeiten von Frauen sind bis heute auch an vielen Stellen begrenzt. Armut, Altersarmut, auch hier gerade im Ruhrgebiet, ist oft weiblich. Das hat komplexe Ursachen. Manches wird sich ändern lassen, manches wird so bleiben, weil wir Frauen die sind, die die Kinder bekommen, weil wir Frauen diejenigen sind, deren Berufsbiografien dadurch einfach anders sind als die von Männern. Ich glaube, das bleibt so. Aber ich merke auch bei Kirche, sich immer mal wieder an die Nase fassen zu lassen oder bei anderen Leuten nicht nur hinzuzeigen, nicht so sehr in Schubladen zu denken. Ich bekomme immer großes Mitleid bei meinen, also manche Leute tun sich oder sind sehr traurig darüber, dass ich so wenig Zeit an Weihnachten habe. Und das denken immer, das muss für mich doch als Mutter ganz besonders schrecklich sein, dass ich so wenig Zeit habe. Und da sage ich immer, das ist ein großes Geschenk. Ich muss Weihnachten nie in der Küche stehen. Also ich darf arbeiten gehen. Und wenn ich vom Gottesdienst nach Hause komme, dann haben schon andere sich darum kümmern müssen. Und ich weiß aus manchen Familien, was für ein Drama das ist, bis die Deko stimmt und bis das Essen dann auf dem Tisch stimmt. Das muss ich alles nicht. Ich darf arbeiten gehen. Und dann merke ich, es sind so viele Schubladen, die da oft gefüllt werden. Frauen kümmern sich um Kinder und die Alten und Männer machen Leitung und Finanzen. So ist es auch in manchen Köpfen. Weihnachten ist Frauengeschichte. Und ich bin sehr dankbar, dass das so ist. Auch im Widerspruch zu manchem, wie die Welt ist. Gott hat das Geschick der Welt in Frauenhand gelegt. Und das vor über 2000 Jahren in einer Region, in einer Kultur, wo das keineswegs selbstverständlich ist. Lobgesang der Maria. Starke Worte, kräftige Worte. Als ich so als junge Frau anfing, diesen Text zu lesen, bin ich immer hängen geblieben an Markt und Niedrigkeit und habe immer gedacht, nee, also so will ich das nicht. Und ich bin über viele, viele Jahre Adventszeiten und Singezeiten mit diesem Text auch schwanger gegangen und habe andere Worte in diesem Text hören und lieben gelernt. Barmherzigkeit und Hilfe Gottes. Davon spricht Maria. Und das klingt bei mir nach Wärme, nach Zuhause, nach Unterstützung in tiefster Bedrängnis. Also ich stelle mir das für diese junge Maria nicht so ganz einfach vor. Diese Botschaft, du wirst ein Kind bekommen und das wird der Heiland sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sie das gehört haben wird, ob sie erschüttert war. Ich vermute es, dass da nicht nur Freude war. Und ich glaube, sie ist auch mit diesen Worten schwanger gegangen. Und es wird an anderer Stelle in der Weihnachtsgeschichte ja auch erzählt werden, dass sie die Worte in ihr Herz nimmt. Nach Familie klingt diese Weihnachtsgeschichte, nach Hoffnung für alle Hungernden, die, die mit leerem Magen sind und die, die da mit leerer Seele und Hunger im Herzen vielleicht kommen. Dieses Magnificat, dieser Lobgesang, die Worte der Maria, die stillen Sehnsucht. Ob ich sie im Gottesdienst höre oder vielleicht leise am Küchentisch lese, wo meine Adventszeit vielleicht ganz einsam sonst ist. Die Einladung, mich im Vater, im Mutterschoß Gottes bergen zu dürfen, Gotteskind sein, darin Weihnachten zu finden und zu suchen und nicht in dem, was sonst es vielleicht für alle Welt ist. Was es dazu braucht, das besingt die Maria. Die Mächtigen müssen vom Thron und Gott selbst wird dafür sorgen. Wer sich selbst für reich hält und meint, schon alles zu haben, der wird eben leer ausgehen. Er braucht oder sie ja auch nichts mehr. Und die meinten, sie könnten sich über alles und jeden erheben, die wird Gott hinwegfegen, so wie er es mit dem Turmbau zu Babel gemacht hat. Das Magnificat mit den Ohren und dem Herzen, mit dem ich es mittlerweile höre, das ist kein Demutslied angesichts der Zustände dieser Welt. Es ist ein Protestsong, ein Widerstand im Namen Gottes. Das Lied einer werdenden Mütter, und Müttern wird nachgesagt, dass sie Bärenkräfte entwickeln. Die eine Mutter ist, die für ihr Kind eine bessere Zukunft, eine gute Zukunft ersehnt und hofft. Der Advent, von dem hier Maria erzählt, ist nicht abwarten und Tee trinken. Der Advent hier von Maria ist loben und hoffen. Er ist noch im Werden. Zweifel und Angst haben da Raum. Aber es ist stärker als die Realitäten. Der Glaube daran, dass Gott es machen wird. Dass Gott es schon wissen wird. Dass Gott als Letzter lacht. Im Lobpsalm der Maria liegen für mich Kraft und Möglichkeiten. Die Möglichkeiten, dass Gott nahe ist und dass er nahe kommt. Dass mit dem Kommen Gottes sich Dinge ändern werden. Mit einer unbedeutenden Frau, einem, wenn es geboren sein wird, zunächst noch ganz unscheinbaren Kind. So fängt das Abenteuer an. Und Gott, er wendet sich seinem Volk Israel und aller Welt zu, bis heute. Nicht nur an Weihnachten, aber vielleicht besonders fühlen wir es im Advent und in dieser Zeit, die voller Licht ist und wo auch immer noch Schatten ist. Lasst uns Gott loben und den Heiland suchen. Den Retter, von dem die Engel singen und von dem Maria gehört hat. Von dem gesungen wird zu Hirtinnen und Hirten, fürchtet euch nicht. Euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Was ein Abenteuer. Adventure, Advent, Gott kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, Bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn.